Ja, fiel mir gerade so ein beim Singen des Liedes, Samuel, Buch des Übergangs, der Wechsel von der Theokratie zum Monarchie. Der Kaffee war falsch. Im Alten Testament wurde da schön unterschieden. Könige gab's, Priester gab's, Propheten. Wir haben heute alles in einer Person. Jesus, der uns das gleichzeitig ist. Gut, wir machen in 1. Samuel Kapitel 5 weiter. Ich bin jetzt bei Vers 4 angekommen. Und ich denke, bis zur Mittagspause haben wir Kapitel 5 dann abgearbeitet. Vers 4, ein neuer Tag. Und um den götzenden Dagon steht es jetzt noch schlimmer als vorher. Wieder kommen die Glaubenden in den Tempel ihres Götzen und finden ihren Götzen auf dem Boden liegend, vor der Lade, vor dem Thron des Gottes Israels. Aber diesmal hat er sich die Hände gebrochen und das Genick abgeschlagen, liegen Kopf und Hände da, in der Nähe der Schwelle des Tempels. Das sieht so aus, als ob er vor dem Gott Israels aus dem Tempel fliehen wollte. Weg hier, zur Tür raus. Kopflose Flucht. Und nur der Rumpf eines Krüppels liegt noch da. Die Gottheit der Philister, kopflos und Handlungsunfähigkeit. Die Überlegenheit des Gottes Israels wird eindeutig dargestellt. In Vers 5 wird dann berichtet, dass die Aschdoditer es seitdem nicht mehr wagen, auf die Tempelschwelle zu treten. Dieser Schwellenkult scheint sich, wenn auch unter Protest der Propheten Israels, sich in Israel ein bisschen eingeschlichen zu haben. Ich meine, bei dem Zephania, Kapitel 1, Vers 9, da wird etwas davon berichtet. Da ist, wenn man derartiges mit seinem Gott erlebt hat, wie groß, wie mächtig der ist, da ist dann irgendwie unfassbar, dass man sich doch den Göttern anderer Völker zuwendet oder meint, die Religion, den Glauben da irgendwie anpassen zu müssen. Aber das finden wir an etlichen Stellen im Alten Testament. Bei Israel, leider gibt es das in der heutigen Zeit auch immer noch, dass man Abstriche macht an Gottes Wort, an dem, was geschrieben steht, und meint, sich an anderes aus dieser Zeit und Welt anpassen zu müssen. Wie schmerzlich ist das für den lebendigen Gott? So rum denke ich da auch immer mal wieder, bis in die heutige Zeit. Bis auf den heutigen Tag, also bis auf den Tag der Niederschrift des Samuelbuches, wird dieser heidnische Brauch von den Philistern geübt. Möglicherweise, dass bis dahin das in Israel noch nicht aufgenommen wurde, kam dann aber irgendwo später. Vers 6. Die Hand Jahwehs wurde schwer. Vom großen Erstaunen bis zum blanken Entsetzen und zu Todesangst werden diese Leute, diese Philister, ergriffen. Was die Angst im Einzelnen verursacht, wird mit diesem Geschwüren am After umschrieben. Wir haben hier nochmal Hinweis auf den Text. Unterschiedliche hebräische Wörter. Ophelim und Tephelim, das Geschwür ganz allgemein, oder dann das andere Wort, das mehr auf das Hinterteil hinweist, wo sich Pickel, Beulen, Geschwüre gebildet haben. Ja, die Diskussion ist so ein bisschen, um was handelt es sich? Wahrscheinlich werden es keine Hämorrhoiden gewesen sein. Nach meinem Wissensstand sind die nicht tödlich. Aber hier scheint es eine Pest gewesen zu sein, die bis zum Tod führen kann. Oftmals genannt als Beulenpest. Irgendwo hatte ich aufgeschrieben, Bubonenpest. Was auch immer das gewesen sein soll. In medizinischen Dingen bin ich nicht ganz so fair. Aber irgendwas in der Art, leider hatte der Samuel wahrscheinlich noch nicht das heutige bräuchliche medizinische Fachwörterbuch, um das korrekt aufschreiben zu können. Aber wenn wir die Auswirkungen beobachten, es muss schon etwas in diese Richtung gewesen sein. Ja, der Rest dazu kommt nachher nochmal. Bei den Sühnegaben, die die Philister dann der Gnade beim Rücktransport beifügen, werden solche goldenen Beulen beigelegt, aber auch goldene Mäuse, weil eben auch in der Septuaginta erwähnt werden, dass da eine Mäuseplage, eine Fliegenplage und Ähnliches stattgefunden hat. Im Blick auf diese Beulenpest könnte man davon ausgehen, dass es nicht einfach nur Mäuse waren, sondern Ratten. Denn die Flöhe auf Ratten haben die Fähigkeit, so eine Pest zu übertragen. Soweit, was ich gelesen habe und mir so versucht habe, ein bisschen anzueignen. Die Hand des Herrn wurde schwer oder lag schwer auf den Philistern. Das Wort für schwer, auf der einen Seite geht es um den Druck, die Last. Das zum anderen beschreibt das Wort aber auch die Herrlichkeit Gottes. Werden überlegen. Kabot, die Herrlichkeit Gottes. Gott, der Herrliche, ist gewichtig. Und sein Gewicht drückt und belastet hier die Philister. Ihr habt ja schon in den Kapiteln vorher gelesen, im Zusammenhang mit, was war das, die Schwiegertochter von Eli, da taucht das irgendwann auch mal auf, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Da geht es auch wieder um dieses Wort Herrlichkeit Gottes und die Hand war schwer auf den Philistern. Zumindest die Wortwurzel ist da dasselbe. Ja, wenn die Philister derartiges erleben, eine schlimme Pest mit Ungeziefer und Sterbefällen im Volk, kein Wunder, dass sie, Vers 7, die Bundeslade wieder loswerden wollen. Wenn von dem Ding solche Strafwirkungen ausgehen, dann muss man das wieder loswerden. Wir sind hier beim heidnischen Denken. Eine Holzkiste, die irgendwas mit der Religion Israels zu tun hat, und solche Wirkungen gehen davon aus, also weg damit. Vers 8, sie versammeln die Fürsten der Philister. Interessant ist, dass da ein Wort verwendet wird, griechisch Satrapen. Ein Wort, das nur in der Zeit vor dem König Saul verwendet wird. Später taucht dieser Begriff nicht wieder auf. Das könnte auch ein Hinweis sein auf das Alter dieses Textes. Dass es also schon sehr früh geschrieben wurde, was wir hier bei Samuel finden. Und nicht, wie das gerne schon mal von neueren oder moderneren Theologen vorgeschlagen wird, irgendwann zu später Zeit sei etwas aufgeschrieben. Also wir finden etliche Hinweise, gerade von der Sprache her, von den verwendeten Wörtern her, dass der Text schon früh geschrieben worden sein müsste. Nach Gat soll die Lade gebracht werden. Wie eben schon erwähnt, die Lage ist nicht so ganz so sicher. Ursprünglich wohnten die Enakiter dort. Ein gewisser Goliath soll da zu Hause gewesen sein. Dorthin floh David vor Saul und lebte auch ungefähr ein Jahr lang dort. Später hat er aber dann die Stadt erobert. Und obwohl er die erobert hat, gab es einige von den Gatitern, die seine Freunde wurden. Und es gab da immer noch Kontakt hin und her. Auch der Prophet Amos nennt Gat noch als eine Stadt der Philister. Bitte? Okay. Machen wir einfach völlig weiter. Vers 9. Die Lade bringt der Stadt Gard weder Siegesehre noch irgendwelche Vorteile, sondern nur blankes Entsetzen durch die Plage. Und nun wird, was wir heute auch gut kennen, abgeschoben. Die Lade wird abgeschoben nach Ekron. Eine Stadt der Philister, die von zahlreichen Dörfern umgeben ist, eine der größeren Siedlungen der damaligen Zeit. Und weil Ekron eine der größeren Städte war, sprechen die Bewohner von der Mutter aller Städte. Und das könnte eine Begründung dafür sein, dass im Text steht, sie schicken mir die Lade. Nicht, sie schicken die Lade zu uns, das Volk, sondern zu mir in diese Stadt, die Stadt als Mutter der Städte oder Dörfer drumherum. In Vers 11 und 12 geht es darum, schickt die Lade des Gottes nach Israel zurück. Am Anfang war der nationale Jubel über den Sieg Israels und der Stolz auf die Eroberung ziemlich groß. Jetzt zeigt sich aber, wer der wahre Sieger ist. Nicht die Philister, sondern der Gott Israels. Der Gott, von dem die Israeliten glauben, dass er auf der Lade thront oder auf diesem Gnadenthron, der auf der Lade liegt. Der Gott Israels, der kann es sich leisten, sein Volk zu strafen. Der Gott Israels kann es sich leisten, auch schon mal scheinbar eine Schlacht zu verlieren. Dennoch bleibt er der Herr aller Herren. Der Gott der Offenbarung ist so stark, dass er die Insignien seiner Macht, zum Beispiel auch die Bundeslade, in fremde Hände übergeben kann. Er bleibt aber dennoch der Sieger. Kurzer Ausflug ins Neue Testament. Wir erinnern uns daran, dass dieser Gott in Jesus Christus Mensch wurde und sich in die Hände der Feinde gab. Und als diese Feinde meinten, jetzt hätten sie ihn besiegt, so, das Problem ist gelöst, jetzt hängt er am Kreuz, da zeigt sich, das ist der eigentliche Sieg Jesu Christi. Bestätigt am Tag der Auferstehung seinem großen Siegesfest. Jetzt muss ich kurz mal hier den Zettel zur Hand nehmen. Wo geht das hier los? Auf Seite 3. Da gibt es so ein paar Sätze, die ich dann mal zusammengestellt habe. Ursprünglich hatte ich das gedacht, so als eine Zusammenfassung am Ende des Lesens oder Bedenkens von Kapitel 5. Hier wurde das ein klein wenig anders formatiert, aber am Inhalt hat sich nichts geändert. Mit Hilfe dieser, ich sage einfach mal, Zusammenfassung kann man sich das bis hierhin Erarbeitete nochmal angucken und Kapitel 5 nochmal Revue passieren lassen. So ein paar Sätze, die ihr eben schon gehört habt, die tauchen hier nochmal auf. Könige und Götter kommen und gehen, die Namen ändern sich, deren Machtbereiche. Aber einer bleibt, unser Gott bleibt, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott Israels, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Gott, der sich offenbart, der sich zu erkennen gibt, der sich mitteilt, von dem wir wissen können, wer er ist. Der Gott, der uns als Erlöser begegnet. Und auch wenn seine Zeichen missbraucht, verachtet werden, ändert sich nichts daran, er bleibt der souveräne Herr. Ja, und dann könnt ihr anhand der Notizen so ein bisschen nochmal nacharbeiten, was in diesem Kapitel hier passiert ist. Gut, bevor es auf die Mittagspause zugeht, wagen wir einen Einstieg ins nächste Kapitel. Achso, habe ich wieder vergessen hier. Weiter zu. So, jetzt kommen wir dann zu Kapitel 6. Wir machen das wieder so, wie wir eben schon mal probiert haben. Den Text zunächst mal lesen mit der ein oder anderen Anmerkung zum Text, wie er überliefert wurde. 1. Samuel Kapitel 6, Vers 1 bis 7, Vers 1. Und es geschah, die Lade des Herrn stand auf dem Feld der Philister 7 Monate. In der Septuaginta und die altlateinische Übersetzung, die haben dann noch eine Ergänzung zu den 7 Monaten oder Blick auf die Zeit, in der die Lade des Herrn dort stand. Und das Land wimmelte von Fliegen. Also neben der Mäuse- oder Rattenplage auch noch anderes Ungeziefer. Und die Philister riefen die Priester und Wahrsager und fragten folgendermaßen. In der griechischen Übersetzung wird hier noch eine Ergänzung gemacht. Neben den Priestern und Wahrsagern gibt es auch noch Besprecher. Auf den Begriff gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein. Was sollen wir mit der Lade Jahwehs tun? Lasst uns wissen, wie wir sie zurücksenden an ihren Ort. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israel zurücksendet, sendet sie nicht leer zurück. Denn ganz gewiss werdet ihr ihm eine Sühnegabe bringen. Dann werdet ihr geheilt. Und es wird euch kund, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sprachen, welche Sühnegabe ist es, die wir ihm bringen sollen? Und sie sprachen, nach der Zahl der Fürsten der Philister 5 goldene Beulen. An der Stelle ist nochmal im Kyrie, also in dem, was zu lesen ist, die Ergänzung, dass es Beulen am Hintern sind oder der lateinische Übersetzung, das weist hin auf das Gesäß. 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse. Denn das ist der eine Schlag für sie alle, auch für eure Fürsten. Für sie alle, für euch alle, so ist da die Überlieferung des Textes ein klein wenig unterschiedlich. Und macht euch Abbilder eurer Beulen und die Abbilder eurer Mäuse, die das Land zerstören, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Also hier war nochmal der Hinweis auf die Beulen und die Mäuse. Moment, jetzt habe ich hier. Vers 13 kommt später. Irgendwo habe ich jetzt was ausgelassen, was hier im Text noch steht. Gut, wir lesen einfach mal fröhlich weiter. Gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht wird er seine drückende Hand von euch wegnehmen und von eurem Land. Und warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und Pharao ihr Herz verstockten? Siehe, wie er sein Spielchen mit ihnen trieb. Und sie schickten sie los, und sie gingen. Und jetzt, nehmt und macht einen neuen Wagen und 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gelegt war, und spannt die Kühe vor den Wagen. Aber die Kälber führt von ihnen weg nach Hause und nimmt die Lade Jahwehs und stellt sie auf den Wagen und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühne zurückgeben werdet, legt in den Kasten an der Seite und sendet sie, und sie soll gehen. Und ihr werdet sehen, wenn sie den Weg ihres Gebietes hinaufgeht nach Bet-Schemesh, dann hat er das Böse uns getan, dieses Große. Wenn aber nicht, dann wissen wir, dass nicht seine Hand auf uns schlug. Dies war dann ein Zufall für uns. Und die Leute handelten so. Und sie nahmen zwei säugende Kühe und scherten sie an die Wagen. Und ihre Kälber hielten sie zu Hause zurück. Und sie stellten die Lade Jahwes auf den Wagen und die goldenen Mäuse. Wobei goldene Mäuse ist in einigen Texten erwähnt, in anderen nicht. Und die Abbilder ihrer Beulen. Und es gingen die Kühe geradeaus auf den Weg nach Beth Shemesh. Auf dem einen Hauptweg gingen sie. Ja, sie gingen und brüllten und wichen nicht zur rechten und zur linken. Aber die Fürsten gingen hintendrein bis zum Gebiet von Beth Shemesh. Und die Leute von Beth Shemesh waren dabei, den Weizen zu ernten im Tal. Und sie hoben ihre Augen auf und sahen die Lade und sie freuten sich, sie zu sehen. Und hier haben wir dann den Hinweis, der hier schon eingeblendet ist. Sie gingen ihr voll Freude entgegen. Der Wagen kam auf dem Feld Josuas des Betschemiten zu stehen. Und er blieb dort stehen. Und dort war ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und die Kühe und brachten sie als Brandopfer dem Herrn dar. Und die Leviten holten die Lade des Herrn herab und den Kasten, der dabei war, in dem die goldenen Gegenstände waren. Und sie stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Beth Shemesh brachten Brandopfer dar und opferten das Mahlopfer an jenem Tag für Yahweh. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu. Und sie kehrten nach Ekron zurück an jenem Tag. Und jene goldenen Afterbeulen, die die Philister gebracht hatten als Sühneopfer für Yahweh, galten eines für Aschdod, eines für Gaza, eines für Aschkelon, eines für Gad und eines für Ekron. Und die goldenen Mäuse von der Zahl aller Städte der Philister entsprechen den fünf Fürsten von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf und bis zu den großen Stein. Hier gibt es auch eine komische Formulierung, bis zu den großen Stein, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, da muss man vielleicht zwei Sätze mehr zu sagen. Bis zu dem Stein, auf den sie die Lade Jahwehs bis auf diesen Tag abgestellt hatten auf dem Feld Josuas des Betschemiten. Aber der Herr schlug die Männer von Betschemesh. Und dann gibt es da eine Ergänzung, die ganze Bibel in Vers 19. Die altlateinische Übersetzung fügt dann noch hinzu. Kann ich auch hier lesen, um den Kopf nicht zu verdrehen. Aber die Söhne Jechonjas unter den Leuten Beth Shemesh freuten sich nicht, als sie die Lade Jahwehs sahen. Darum erschlug er von ihnen 70 Mann. Das könnte eine Ergänzung, eine Textergänzung sein, um zu erklären, was da als Strafe Gottes passiert ist. Auf die Zahlen gehen wir gleich nochmal ein. Wo sind wir hier? Der Herr schlug die Männer von Beth Shemesh, denn sie hatten die Lade Jahwehs gesehen. Und er schlug das Volk, 70 Männer. An der Stelle wird überliefert, dass nicht nur 70, sondern 50.000 auf einmal ums Leben gekommen sind. Auch auf die Zahl müssen wir gleich nochmal kurz eingehen. Und das Volk trauerte, denn Yahweh hatte das Volk mit einem großen Schlag geschlagen. Und es sprachen die Männer von Beth Shemesh: Wer kann treten vor Yahweh? Statt treten, wer kann durchkommen, wird an einigen Stellen überliefert. Wer kann treten vor Yahweh, den Gott, diesen Heiligen? Und zu wem wird er hinaufziehen? Von uns weg. Von uns weg. Das ist im hebräischen Text scheinbar ausgelassen oder ausgefallen oder fehlt da an einigen Stellen. Da sandten sie Boten zu den Einwohnern von Kiriat Jearim mit folgender Botschaft: Zurückgebracht haben die Philister die Lade Jahwehs, kommt herab, holt sie rauf zu euch. Und es kamen die Leute aus Kirjat Jarim und holten die Lade Jahwehs herauf und brachten sie in das Haus Abinadabs nach Gibea. Diese Ortsangabe ist nicht überall vorhanden. Und Eleasas Sohn heiligten sie, zu bewahren die Lade Jahwehs. Heiligten sie, heiligte er. Da ist nicht so ganz klar, wer da handelt. Wer heiligt wen? Ist das vielleicht, wenn da heißt, er heiligt Samuel? Wissen wir nicht so genau. Soweit der gelesene Text. Noch ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor es Mittagessen gibt. Es geht also jetzt in den nächsten Versen um die Zurücksendung der Bundeslade zusammen mit den erwähnten Sühnegeschenken. Und dann haben wir zunächst in diesem Abschnitt, Verse 1 bis 9, die Beschlussfassung der Philister, dass sie das Ding zurückschicken wollen und wie das Ganze vonstatten gehen soll. Ja, man könnte sagen, so geht man nicht ungestraft mit Gott um. 7 Monate lang die Bundeslade da einfach irgendwo auf freiem Feld stehen lassen. Den Thron Gottes, seine Lade, auf freiem Feld stehen lassen. Freies Feld bezeichnet normalerweise irgendwie die Gegend bei einer Stadt. Also nicht irgendwo, ich meine, ich sage, in Dierkhausen am Ende der Welt. 95 Kilometer waren das für mich heute Morgen zu fahren. Sondern ziemlich nah an einer größeren Stadt dran, möglicherweise um das Ding auch dann immer mal wieder sehen zu können. Was in den 7 Monaten dort geschehen ist, wird nicht genau berichtet. Wir können das ein oder andere aus dem entnehmen, was die Philister jetzt machen. Sie sehen sich genötigt, diese Lade möglichst schnell wieder loszuwerden. Sie leiden unter der Strafe Gottes. Und so entscheidet Gott auf seine Weise, was jetzt weiter passieren soll. Gott entscheidet, wohin die Lade gebracht wird, dieses Zeichen seiner Ehre. Und auf welche Art und Weise die Leute dann auch merken können, dass da eben kein Zufall sich abspielt, sondern dass der lebendige Gott hat. Um nicht noch einmal Fehler zu begehen und die Lade möglicherweise an einen falschen Ort zu bringen, werden jetzt die philistäischen Theologen gefragt, Fachleute in Sachen Religion, ob man die Theologen nennen kann, weiß ich nicht. Ist ja kein Theos, kein Gott, sondern nur ein Götze. Aber deren Fachleute werden jetzt gefragt, was soll man machen, wohin und wie soll das Ganze vonstatten gehen? Die Priester und die Wahrsager, habe ich das hier nicht mit? Achso, da bin ich noch später. Hier unten so ein bisschen rot eingekreist, Bet Shemesh, der Ort, wo da so einiges sich zuträgt. Einfach nur mal zum Zwecke der Orientierung. Im Osten Jerusalem, im Westen Aschdod und dazwischen Bet Shemesh. Ich werde es nachher noch etwas größer zeigen, wo hier, Moment, wo war das? Irgendwo hier in der Gegend Kirjat Jarim liegt und nochmal antworte. Kommt gleich nochmal. Die Priester und Wahrsager, das sind die, die in die Welt der Götter schauen. Das sind die, die meinen, hinter die sichtbare Welt schauen zu können. Sie gebrauchen dazu ganz unterschiedliche Werkzeuge oder Mittel oder Methoden, um in diese Fähigkeit zu kommen. Da ist davon die Rede, dass man Menschen durchs Feuer gehen lässt, um eine solche Schau haben zu können. Da ist davon die Rede, 1. Samuel 28, 8, dass man Tote befragt, um in die jenseitige Welt gucken zu können. Oder aber man hat irgendwelche Pfeile, die man schüttelt und würfelt, die die Richtung dann zeigen. Hesekiel 21, 26 wird das zum Beispiel erwähnt. In der Bibel werden derartige Praktiken in der Regel negativ bewertet. Es steht uns Menschen nicht zu, in diese für uns unsichtbare Welt schauen zu dürfen. Und kritisiert wird dann auch, wenn man da für Geld kassiert, Auskunft aus der jenseitigen Welt für genug Geld. Und noch weiß ich, je nachdem, wie der Betrag ausfällt, ist es gute oder schlechte Nachrichten. Wer zu wenig bezahlt, kriegt schlechte Nachrichten. Wer genug bezahlt, kriegt eine gute Nachricht. Wie will man das überprüfen? Ja? Dieser Seher, der kann das sehen. Ich bin ja blind, ich weiß es ja nicht. Manches geschieht aus Profitgier. Da kann man Geschäfte mitmachen. Der Gott der Bibel warnt vor solchen Handlungen, die aus dem Heidentum kommen. Sein Volk soll die Finger davon lassen. In der Bibel wird etwas Ähnliches erwähnt im Blick auf Israel. Da hat Gott seinen Priestern diese Lose Urim und Tumim gegeben. Und manchmal wird, wie heißt das, der Effort, das Effort, die Effort befragt. Übersetzung ist da ein bisschen schwierig. Also da gibt es auch solche Gegenstände in Israel, mit denen man versucht, den Willen Gottes zu erfragen oder dahinter zu kommen, was Gott meint. Allerdings wird, wenn diese Geräte, diese Gegenstände verwendet werden, immer ein anderes Wort verwendet, nicht das, was hier gebraucht wird im Zusammenhang mit den Philistern. Die Septuaginta erwähnt noch eine dritte Gruppe, die Besprecher. Das sind Leute, die mit okkulten Gesängen Einfluss auf die Vorgänge nehmen wollen. Die Philister wollen nicht nur wissen, was sie mit der Lade tun sollen, dass die zurück muss, dass sie das Ding loswerden wollen, ist inzwischen klar. Sie wollen genauer wissen, wie sie dabei vorgehen sollen und welche Sühnegeschenke sie mitgeben müssen. Die Siegestrophäe, die sie erst mit großer Freude nach Hause brachten, hat ihnen dann doch keine Freude gemacht und hat ihnen kein Glück gebracht. Deshalb soll die Lade zurück an ihren Ort. Aber was ist der Ort? Silo, dieser Ort ist zerstört worden, wo die Lade längere Zeit stand. Und andere Orte, wohin soll sie geschickt werden? Ganz allgemein, ihr Ort, wohin sie zurück muss, das ist das Land oder das Volk Israel. Und jetzt geht es um die Frage, wie kommt diese Lade dahin zurück, wie kommt sie wieder nach Israel? Der lebendige Gott benutzt heidnische Kultbeamte, um zu zeigen, wie das gehen soll. Dem Volk Israel oder auch uns ist dieser Weg verboten. Dass wir solche Kultbeamte, irgendwelche Sternengucker oder sonstige Leute da, Kartenleger, Handlinienleser und sonst was, dass wir solche Leute benutzen, um den Willen Gottes zu erfragen. Nein, da haben wir keine Genehmigung, das irgendwie machen zu können oder zu dürfen. Wenn Gott solche Leute gebraucht, dann beweist er seine Macht über irgendwelche Götter und Götzen und Mächte, die im Hintergrund stehen. Ja, es ist möglich, dass auf solchen okkulten Wegen etwas sich ereignen kann. Und manchmal zeigt Gott uns Menschen unsere Grenzen und unsere Schwachheit auf, wenn auf solchen Wegen sich etwas passiert, sich ereignet und etwas passiert und wir merken, wir haben es auf einmal nicht mehr im Griff. Vers 3 und Vers 4, diese heidnischen Priester haben eine gewisse, in Gänsefüßchen geschrieben, Erkenntnis. Ein Vierfaches, was sie erkennen. Das eine, die Lade des Gottes Israel ist schuldhaft in ihr Land gekommen und sie ist ehrlos behandelt worden. Und darum muss diese Schuld geheilt werden. Diese heidnischen Priester erkennen ein zweites, die Lade muss unbedingt zurück an ihren Ort. Sie muss dahin, wo sie dem Willen Gottes nach hingehört. Sie erkennen, dass die Heiligtümer Gottes nicht zu eigenem Triumph missbraucht werden dürfen oder missbraucht werden können. Deshalb muss also zurück. Den heidnischen Priestern wird bewusst, wir können diese Lade nicht einfach so zurückschicken. Dann weiß ich, Briefmarke drauf, abstempeln und bringe mal irgendwo hin. Sondern sie muss zurückkehren mit entsprechenden Ehrengeschenken oder Sühnegaben. Und die vierte Erkenntnis dieser Priester, wenn wir das so machen und dieser Gott das annimmt, dann ist die Folge Heilung. Dass sie frei werden von diesen Plagen. Aber eine Folge der Heilung kann dann auch sein, dass die Leute erkennen, wer hier wirklich am Werk ist. Und im Text ist davon die Rede, entweder das Zufall, Zufall gibt es nur bei der Kellertür. Oder aber es ist der lebendige Gott, der tatsächlich handelt. Die Sühnegabe, die erwähnt wird, umschreibt zum einen ein Schuldopfer, also anerkennen, wir haben da was falsch gemacht, wir sind schuldig geworden. Diese Sühnegabe ist aber auch ein Ersatzopfer für die geraubte Ehre Gottes. Und drittens, es soll eine Bußgabe sein. Inwiefern da Buße stattfindet, in dem Sinn, wie wir das heute kennen, wahrscheinlich nicht, dass man sagen kann, oh, Erweckung bei den Philistern, die haben sich jetzt alle bekehrt und sind gläubig geworden, sondern nur sie merken, dass sie dieser Macht gegenüber etwas falsch gemacht haben und da etwas ändern müssen und dementsprechend eine Gabe zu geben haben. Sühnegaben, Schuldopfer, Bußgabe, da könnte man jetzt einsteigen in 3. Mose Kapitel 5. Da wird da im Blick auf Israel einiges aufgezeigt und aufgezählt, wie man so etwas handhabt, wie man damit umgeht. Hier in diesem Zusammenhang bei den Philistern besteht nun die Sühnegabe aus Gold, Nachbildungen von den Plagen, die die Philister getroffen haben. Einerseits die Beulen an den Körpern der Leute und dann aber auch die Mäuse oder Ratten, die sie geplagt haben. Wie eben schon erwähnt, waren wohl diese Viecher Überträger der Krankheit, so dass sich diese Seuche, diese Pest ausbreiten konnte. Ganz am Anfang habe ich erwähnt, wir haben mit dem Samuel-Buch einen Geschichtsbericht vor uns, das also aus der Geschichte Israels berichtet wird. Das und das ist passiert. Wenn wir jetzt zu sprechen kommen auf die 5 Fürsten der Philister, ich bleibe einfach mal bei dem Geschichtsbericht und sage, es gab 5 Fürsten. Ob ich die Zahl 5 jetzt irgendwie symbolisch deuten muss, oder kann. Ich sage es mal so, nach meiner derzeitigen, aber völlig unmaßgeblichen Erkenntnis belasse ich es einfach bei der Feststellung, es gab 5 Fürsten. Ob da irgendwas symbolisch dabei war, entzieht sich meiner Kenntnis. Diese Erleuchtung habe ich nicht. Von daher lasse ich die Zahl 5 so stehen, wie sie hier steht, und gehe davon aus, es gab diese 5 Orte, diese 5 Fürsten, und weil die davon betroffen waren, 5 dieser goldenen Gaben, die mit zurückgesteckt wurden. Unklar ist die Zahl der Mäuse. Ob da auch nur 5 oder eine größere Zahl geschickt wurde. Das wird nicht so eindeutig hier erwähnt. Weil man könnte davon ausgehen, die 5 Städte der Philister, das sind die großen Orte, und dazu gehören im Umfeld viele kleine Dörfer. Das ist ungefähr so, wie wenn ich für meine Reise nach Dirkhausen die Adresse hier eingebe. Gut, bei meinem Navi hat das funktioniert. Ich habe Dirkhausen eingegeben und wie heißt das Ding hier, Osterweg, und bin angekommen. Aber postalisch steht da Osterweg, Bad Berleburg. Also Berleburg, der eigentliche Ort, und dann drumherum x Dörfer, die alle dazugehören. Mit alle derselben Pestleitzahl. Jo. So auch damals die Städte der Philister, die 5 Orte, das sind die großen, die Berleburg, mit den Gehöften oder Dörfern drumherum. Und von daher wissen wir nicht, wie viele das waren und wie viele goldene Mäuse da angefertigt wurden. Die religiösen Vorstellungen der Philister haben einiges gemeinsam mit dem, was man heute in der Religionswissenschaft als Animismus bezeichnet. Hauptanliegen ist die Beschwichtigung der Mächte der unsichtbaren Welt. In diesem Fall bei den Philistern geht es um den Gott Israels, den man beschwichtigen möchte, dass sich sein Zorn widerlegt, dass der Rauch sich verzieht und wieder alles friedlich wird. Dieser Gott ist hier vertreten durch seine Bundeslade, die die Philister als einen Fetisch betrachten und so als Beute mitgenommen haben. Ein Fetisch, ein machtgeladener Gegenstand. Ist ja manchmal komisch, was Menschen sich vorstellen. Da ist ein Stück Holz. Ich als Siegerländer sage, ich gehe in den Hauberg und hole mir Holz, damit es zu Hause warm wird, was ich zum Verbrennen habe. Aber dass irgend so ein Holzknüppel machtgeladen sein könnte und dass da irgendwas mit passiert, wenn ich den Stock, was weiß ich, falsch rum irgendwo hinstelle. Aber hier, so gehen die Leute damit um. Ein Gegenstand, ob aus Holz oder Stein oder was es ist, ein machtgeladener Gegenstand. Wenn man ihn falsch behandelt, kann das Böse enden oder ungute Folgen haben. Die Philister sind keine Monotheisten. Sie haben eine größere Anzahl von Göttern und Götzen. Und dieser Yahweh, der Gott Israels, ja, das kann auch einer von den vielen sein, und der macht uns gerade Stress, den wollen wir jetzt versuchen zu beschwichtigen mittels einer Sühnegabe. Die Philister glauben offenbar auch an, man nennt es sympathische Magie. Sympathische Magie, der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass die Sühne oder das Heilmittel aussehen muss wie die Beschwerden, die man hat. Also die Beulen plagen mich, das erforderliche Heilmittel muss aussehen wie so eine Beule. Oder die Mäuse, die Ratten plagen mich, die Sühne, das Heilmittel muss dann aussehen wie eine Maus oder eine Ratte. Sympathische Magie. Auch auf die Weise versucht man, die Mächte der unsichtbaren Welt zu beschwichtigen. Ja. Und auf die Weise dann der Rat der heidnischen Priester: Gebt dem Gott Israels die Ehre. Sie müssen zugeben, dass ihr Gott, ob das nun ein Getreidegott oder ein Fischgott oder was für einer war, sie müssen zugeben, dass ihr Gott oder ihre Götzen sie nicht beschützen konnten vor der Mäuseplage, Rattenplage, Beulenpest. Und dieser andere Gott, der hat wohl die Macht, da zuzuschlagen und etwas in Bewegung zu setzen. Und so ist es nun der Gott Israels, der sich selbst von seinen Feinden Ehre verschafft. Sie wollten über ihn und sein Volk triumphieren, und nun geht es andersrum. Sie müssen diesen Gott ehren, müssen anerkennen, dass er diese mächtige Hand hat, die so schwer und drückend auf ihnen lastet. Was an der Stelle aber bei den Göttern der Philister ausbleibt: Sie haben keine Heilsgewissheit. Das ist ja hier so ein, wie soll ich das mal nennen, so ein Spiel. Mal gucken, was passiert. Entweder oder. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Gewissheit, dass ihnen geholfen wird, dass sie heil werden, haben sie nicht. Bei den Heiden gibt es keine Heilsgewissheit. Ihre Funktionsträger, ihre Theologen, können diesen Trost nicht zusprechen. Vertraut euch diesem Gott an und dann ist alles okay. Soweit kennen sie ihn nicht. Diesen Glauben haben sie nicht, diese Gewissheit kennen sie nicht. Von daher, was für ein wunderbarer Herr, den wir haben, den wir uns anvertrauen können, wo wir Gewissheit haben dürfen. Gewissheit, dass er uns annimmt, dass wir in Frieden mit ihm leben können, dass er uns Anteil gibt an seinem Heil. Jetzt habe ich hier wieder einen Strich. Soll meine Mittagspause machen. Wir sind zwar ein bisschen gut in der Zeit, aber schadet nichts.